Region, Tisch der Gnade. Diejenigen von euch, die so in diese Predigtreihe schon reingeschaut haben, Galaterbrief ist super spannend. Also Martin Luther hat mal darüber gesagt, das, was der Galaterbrief ausdrückt, wo dieses Evangelium Raum hat, da kann alles aufblühen. Und wo das verloren ist, ist alles verloren. Und Rose Miller hat mal so ihre persönliche Erfahrung mit dem Galaterbrief so beschrieben. Sie war Skifahren mit irgendeiner Freizeit. Und ich bin selber kein Skifahrer, ja, wenn ich jetzt was irgendwie falsch ausdrücke. Ne? Auf jeden Fall sagte sie, sie ist irgendwie hat sich ein Hügel zugetraut, den sie sich nicht besser nicht hätte zutrauen sollen und hat da versucht, irgendwie runterzukommen und es war absoluter Krampf. Und sie hatte am Vorabend einen Kommentar über den Galaterbrief gelesen und als sie so diese mühsame Strecke irgendwie da versuchte, irgendwie runterzukommen und dann am Ziel angekommen war, da hatte sie plötzlich so vor ihrem inneren Auge den Eindruck, dass was du gerade gemacht hast, so sieht dein Leben aus und so sieht auch dein Christsein aus. Du mühst dich in eigener Kraft und du hättest besser daran getan, dich oben in die Bergstation zu setzen, einen Kaffee zu trinken und zu sagen, dieser Hügel ist eine Stufe zu schwierig und wärst danach mit dem Sessellift wieder runtergefahren und hättest gelernt, was es bedeutet, nicht in eigener Kraft unterwegs zu sein, sondern in Gnade. Und insofern ist das eine super spannende Geschichte und ich will euch gerne ein paar Verse aus dem Galaterbrief vorlesen, die im sechsten Kapitel sind und werde dann immer so zwischen diesen beiden Tischen wechseln. Ich stelle den nur noch ein ganz bisschen rüber, glaube ich, oder stellst du mir den ein ganz bisschen näher, dass ich nicht so weit laufen muss, bin ja schon ein bisschen älter, dass ich dann... Oh ja, super. Ja, sehr schön. Wunderbar, ich danke dir. Also mit Tisch der Religion, Tisch der Gnade, ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Der Tisch der Religion, der steht für ein Christsein oder überhaupt für Religiosität, die in erster Linie mit Form zu tun hat. Die in erster Linie damit zu tun hat, was ich muss, wie Dinge sein sollten und dass meine Vorstellungen befriedigt werden in dem, was ich tue. Und der Tisch der Gnade, das ist die wahre Freiheit des Evangeliums. Und ich starte mal sozusagen mit dem letzten Vers vor dem fünften Kapitel. Und eigentlich... ist jeder dieser Verse atmet Gnade, aus meiner Einschätzung, auch wenn das ein relativ schwieriges Thema vielleicht ist. Wenn wir nun durch Gottes Geist ein neues Leben haben, dann wollen wir auch durch diesen Geist unser Leben führen. Also ist schon der erste Satz, pure Gnade. Eigentlich, es verdeutlicht das schon sehr gut. Paulus sagt, wir haben etwas, wir haben ein neues Leben, was wir führen wollen und weil wir das haben, darum wollen wir auch unser Leben aus der Kraft des Geistes Gottes leben. Das heißt, wir nehmen etwas in Besitz, was für uns schon gegeben ist. Wir sitzen sozusagen am Tisch der Gnade erst das Vergnügen und dann die Pflicht. Wir nehmen etwas in Anspruch, was Gott gemacht hat. Und dann sind wir fröhlich damit unterwegs und nicht umgedreht. Okay, also es startet sozusagen schon mit Gnade hier. Und dann Kapitel 6, da dieses bisschen schwierige Thema, was Meier schon eingeleitet hat, schwierig insoweit, dass eine Gnadengemeinschaft ganz wesentlich daran gemessen wird, wie sie mit Schwierigkeiten umgeht und wie sie mit Abweichlern umgeht. Überhaupt wird aus meiner Sicht die Qualität einer Gemeinschaft, einer Gruppe, erst dann auf die Probe gestellt, wenn es zu Zerreißproben kommt oder wenn Menschen ausscheren, wenn sie etwas machen, was die Gruppe nicht gut findet oder nicht gut heißt oder nicht gut heißen kann. Und das ist insoweit wichtig, weil manche Menschen glauben, wenn wir von Gnade reden oder von Freiheit im Glauben reden, dass das irgendwie das Gleiche sei wie Beliebigkeit. Also das sei das Gleiche wie jeder macht halt sein Ding und ich trete dir nicht auf den Fuß und du trittst mir nicht auf den Fuß und dann ist doch für alle gesorgt. Ja? Wenn wir in Weltreligionen unserer Tage reinschauen, in Glaubensgemeinschaften, in sektiererische Gemeinschaften, dann sehen wir, dass der Umgang mit Menschen, die irgendwie nicht so das machen, was die Gruppe will, dass das eine echte Nagelprobe für die Gemeinschaft ist. Ihr wisst das, das ist kein Geheimnis, dass in vielen Religionen Menschen nicht nur ausgestoßen, verachtet werden, wenn sie irgendwie vom Kurs abweichen, sondern manchen auch das mit ihrem Leben bezahlen. Insofern, wie soll eine Gnadengemeinschaft, also Leute, die am Tisch der Gnade sitzen, wie sollen die damit umgehen, wenn in der Gemeinschaft Leute sind, die das nicht leben oder die vielleicht zeitweilig die Gebote Gottes für sich ignorieren und so einen ganz eigenen Weg gehen? Brüder und Schwestern, wenn jemand unter euch in Sünde fällt, müsst ihr zeigen, dass der Geist Gottes euch leitet. Bringt einen solchen Menschen mit Nachsicht wieder auf den rechten Weg. Passt aber auf, dass ihr dabei selber nicht zu Fall kommt. Helft einander, eure Lasten zu tragen. So erfüllt ihr das Gesetz, das Christus euch gibt. Wer sich dagegen einbildet, besser zu sein als andere und es doch gar nicht ist, betrügt sich selbst. Also am Tisch der Religion ist es auch noch dunkler. Ne? Das ist echt schwierig und das ist echt so. Die Kerze kann ja auch nicht an sein, ist ja logisch. Jeder und jede von euch soll das eigene Tun überprüfen, ob es Gott wohlgefällig ist. Jeder wird genug an dem zu tragen haben, was er selbst vor Gott verantworten muss. Und dann kommt ein ganz komischer Einschub, wo man so denkt, das hat doch gar nichts damit zu tun. Wer im christlichen Glauben unterwiesen wird, soll dafür seinen Lehrer von allem etwas abgeben, was zum Leben nötig ist. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Jeder Mensch wird ernten, was er gesät hat. Wer auf den Boden der menschlichen Selbstsucht sät, wird von ihr den Tod ernten. Wer auf den Boden des Geistes Gottes sät, wird von ihm unvergängliches Leben erhalten. Wir wollen nicht müde werden, zu tun, was gut und recht ist. Denn wenn die Zeit da ist, werden wir auch die Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht aufgeben. Solange also wir noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, besonders denen, die mit uns im Glauben verbunden sind. Das heißt also, die Gnadengemeinschaft übernimmt Verantwortung füreinander. Der Einzelne übernimmt Verantwortung für den anderen in der Gemeinschaft. Das ist so die Grundlage und die Grundausrichtung einer Gemeinschaft, die auf Gnade basiert. Und das ist auch der Grund, warum diese Verantwortung dann auch so in so ganz praktische Lebensfragen mit reingesprochen wird. Diese Versorgung der Leute, die als Lehrer oder als Evangelisten oder Pastoren oder wie auch immer der Gemeinde dienen, die wird hier angesprochen, weil diese Verantwortung immer eine gegenseitige ist. So wie du eine Verantwortung hast, dein eigenes Leben nach dem Willen Gottes zu gestalten, so hast du auch eine Verantwortung als Einzelner in der Gemeinde für diejenigen zu sorgen, die dir dienen, in welcher Form auch immer. Also das heißt, das ist immer ein Geben und Nehmen in gesunder Gnadengemeinschaft, damit nicht der Einzelne zu viel tragen muss. Und dann ist jetzt, fallen mir sozusagen drei Sachen auf, die diese Leute hier sozusagen durch Paulus so zugesprochen bekommen, was sie tun sollen mit Leuten, die auf falschen Wegen unterwegs sind, die also irgendwie vom Kurs abgekommen sind. Hier wird der Ausdruck Sünde gebraucht, also das heißt, wenn sich jemand von Gott entfernt, ja, wenn jemand, das kann so ganz offensichtlich sein, jemand sagt hier, so mit Glauben oder so, möchte ich nichts mehr zu tun haben. Ja, ich habe Leute schon erlebt, die irgendwo vom Kurs abgekommen waren, so in ihrem Reden über andere, waren verleumderisch unterwegs in einer Gemeinschaft. Und ihr könnt euch vorstellen, wie zerstörerisch sowas sein kann. Ja? Oder wir haben auch schon die Situation gehabt in der Gemeinde, dass wir nicht so recht wussten, ist jemand, der neu zur Gemeinde dazugekommen war, hat er eigentlich das Anliegen, für seine Partei zu werben. Ja? In dem Fall für eine rechtsradikale Partei. Eine Gnadengemeinschaft kann jetzt nicht einfach nur sagen, ach, wisst ihr, ist doch alles schön und lass uns so ein bisschen kuscheln, das ist alles so nett bei uns, sondern es bedeutet ja auch, dass wir Wahrheit aussprechen voreinander. Und da ist sozusagen die Gnadengemeinschaft gemeinsam gerufen. Wie soll das jetzt aussehen? Oder was ist da zu beachten? Das Erste, was mir hier auffällt, ist so, bei Paulus insgesamt, bis in seine Wortwahl hinein, ist da Gnade in jedem Knopfloch. Er spricht von Leuten, die zu Fall kommen. Das ist also eine Ausdrucksweise, wo man daraus sieht, über die Leute wird nicht hergezogen, sondern da steckt ganz viel Hoffnung drin. Ja? An anderen Stellen, jetzt wenn ihr den Hebräerbrief oder Jakobusbrief oder so nehmt, dann gibt es manchmal harsche Worte von Paulus. Und dann sagt er, aber ich bin mir sicher, dass das bei euch nicht so schlimm steht. Oder ich bin mir sicher, ihr findet wieder einen guten Weg daraus. Oder er sagt, wir machen das, damit jemand wieder sozusagen zurückgewonnen wird in die Gemeinschaft und damit es dieser einzelnen Person wieder gut geht bei uns und mit Jesus, damit er wieder gut unterwegs sein kann. Das ist das eigentliche Ziel. Und das heißt, hier in diesem Abschnitt geht es darum, jemand einen Weg wieder zu geben oder zu weisen, so kannst du wieder gut mit Jesus Christus unterwegs sein. Also da steckt ganz viel Hoffnung drin. Da steckt die Hoffnung drin, ein Mensch, der irgendwie auf Abwege geraten ist, irgendwie sich verrannt hat, wir glauben daran, dass er wieder einen guten Weg einschlagen kann. Wir glauben an einen Neuanfang. Ich habe mich früher immer gefragt, warum 1. Korinther 13, warum da steht, die Liebe glaubt alles. Ich habe immer gedacht, so naiv, ne? Das geht doch gar nicht und so. Aber ich bin davon überzeugt, dass das bedeuten soll, dass Liebe tatsächlich daran glaubt, dass ein Neuanfang jederzeit wieder möglich ist. Dass bei einem Menschen glaubt, du kannst wieder einen Neuanfang mit Gottes Hilfe wagen. Und daran glaube ich fest, daran glaubt Liebe. Und dann steckt hier auch drin in diesen Versen die Gefahr, in die sich der Helfer, der andere begibt. Also wenn du beobachtest jemand, der ist in Not. Vielleicht nicht in offensichtlicher Not. In diesem Fall geht es um die Not, dass ein Mensch sozusagen sich von Gott entfernt. Dann stelle ich mir das so vor, wie also Feuerwehrleute oder Helfer, die auf brüchigem Eis jemand versuchen, aus dem kalten Wasser zu retten. Und die sich so langsam auf dem brüchigen Eis nach vorne arbeiten. Vielleicht nutzen sie irgendwie eine Leiter oder sowas, um die Last, die der Helfer jetzt auf das Eis drückt, um dies zu verteilen. Und sie gehen ein Risiko ein. Sie gehen ein Risiko ein, dass sie selber in das Kalte hineinstürzen. Vielleicht werden sie dann angeseilt oder so, werden gesichert. Aber derjenige, der sich auf das Eis, auf das brüchige Eis begibt, um jemand anders zu retten, begibt sich selber in Gefahr. Und genauso sieht Paulus hier für die Leute, denen er schreibt, und uns letztlich, sieht er auch zwei ganz wesentliche Gefahren. Das eine ist, dass dich Not bei anderen, du begegnest vielleicht jemand, und bei dem ist das so, dass er ganz fundamental an seinem Glauben zweifelt. Und vielleicht hast du das schon mal erlebt, wenn du mit jemandem im Gespräch bist und der hat ganz tiefe Glaubenszweifel. Der sagt dir, das habe ich vor kurzem erlebt, kam jemand zu mir und sagte, du Markus, ich finde das super, was ihr so alles erlebt, aber ich erlebe das nicht. Ich erlebe das nicht, was ihr sagt und was ich mir selber sage. In meinem Leben ist das so, es ist weiterhin so eng und so eingesperrt und so. Und das, was ihr an Freiheit, was du an Freiheit sagst und so, das, ich merke davon nichts. Und dann merke ich, dass das an meinem eigenen Herzen nagt, sowas. Kennt ihr das? Dass euch die Verzweiflung, die einen Mensch mitbringt und selber auch ohnmächtig macht. Und dass ihr wisst, ihr könnt jemand anders nur bedingt durch eure Worte, durch eure Liebe, durch eure Zuneigung nur bedingt vielleicht weiterhelfen. Und das ist hier die erste Gefahr. Paulus sagt ja, wenn ihr seht, dass jemand zu Fall kommt, dann helft ihm wieder, aber achtet darauf, dass ihr nicht selber zu Fall kommt. Das ist, glaube ich, eine erste Gefahr. Das ist die eigene Ohnmacht und auch von dem Zweifel vielleicht, von der Verzweiflung eines anderen Menschen noch angesteckt zu werden. Und dann nicht stolz zu sein und zu sagen, das behalte ich jetzt für mich, sondern damit ehrlich umzugehen und zu sagen, ich brauche vielleicht in der nächsten Situation selber jemand, der mir dient und der mir hilft. Und das ist vielleicht auch schon das Zweite, da sind wir bei der zweiten Gefahr, die so ganz klassisch ist, das ist die der Überheblichkeit oder des Stolzes, wenn man jemand anders sieht, der irgendwie in eine Krise geraten ist oder der aus unserer Sicht einen falschen Weg einschlägt. Das ist dieser Stolz, der sagt, ja, das war doch klar, ne? Wenn man das so anpackt, ne, der war ja schon immer total inkonsequent, hat immer gemacht, was er für richtig hielt. Mir könnte das ja nicht passieren. Ich verstehe das gar nicht, wie man so auf Abwege geraten kann. Und da sagt Paulus, denkt jederzeit daran, dass ihr an der gleichen Stelle sein könntet. Und nehmt das ernst, dass ihr genau an der gleichen Stelle sein könntet. Vor ein paar Wochen kam jemand zu mir, eine junge Frau, jung verheiratet, und sagt, sie hat das Problem, sie will das nicht, aber sie hat sich in einen anderen Mann verliebt. Und sie sagt, ich liebe doch meinen Mann, ich weiß gar nicht, wo so Gefühle herkommen, das ist total furchtbar. Und dann sagte sie, und sag mal, Markus, ist das normal? Also kann einem das passieren? Und da habe ich zu ihr gesagt, ich glaube, dass fast jeder Mensch, der in einer Festbeziehung ist oder geheiratet hat, genau diese Situation erlebt. Ich habe sie schon erlebt und es gibt ganz viele, von denen ich das weiß. Das ist was ganz Normales. Es ist ganz Normales, dass sich jemand, der verheiratet ist oder in einer festen Beziehung ist, dass er sich in jemand anders verliebt. Und dieses, und du merkst richtig diese Entlastung, die jemand erlebt, wenn er merkt, das ist, dass ich jetzt sozusagen in so eine Situation komme, ist erstmal etwas, das darf sein. Und das ist normal. Und du als derjenige, der vielleicht in der starken Position in dem Moment bist, ja, du kannst jetzt der Ratgeber sein oder der für einen anderen betet oder der den anderen irgendwie versucht, da weiterzuhelfen. Du bist in der Rolle des Helfers, du bist in der Rolle des Starken. Und Paulus sagt, pass auf, dass du nicht selber zu Fall kommst, nämlich durch deinen eigenen Stolz, so nach dem Motto, mir könnte das nicht passieren. Sondern behalte dieses Denken, und das ist ein Denken, das nur jemand hat, der am Tisch der Gnade sitzt, glaube ich. Ein Denken, wo du weißt, das, was der jetzt gerade erlebt oder den Schlamassel, den der sich eingebrockt hat, das könnte genauso gut ich sein. Das würde ich auch fertig bringen. Egal wie bescheuert Menschen, was Menschen manchmal für bescheuerte Dinge machen, ich weiß, dass in mir das gleiche Potenzial für sowas wäre und da ist. Und dass ich um keinen Deut darin irgendwie besser dastehe als der andere. Vielleicht werde ich in dieser Situation dem anderen helfen können. Vielleicht werde ich ihm durch das, was ich sage, einen Schritt weiter helfen, hoffentlich. Und das nächste Mal bin ich vielleicht in der Situation, dass ich das brauche, dass der andere mich korrigiert und sagt, hey du, das überdenk das doch nochmal, was du da machst. Ich habe als Pastoren hat man ja immer ganz viel Zeit, ne? Man hat ja eigentlich immer nur frei, außer jetzt so sonntags. Und das heißt, ich habe dann auch zum Beispiel den Luxus, so eine Intervisionsgruppe zu haben. Also das heißt, so eine kleine Gruppe von Pastoren treffen wir uns so, frühstücken zusammen und geben uns gegenseitig Einblick in unser Leben. Und da passiert das auch nicht so selten, dass wir auch uns gegenseitig auf Dinge hinweisen, wo wir sagen, du, wir glauben, das ist ein falscher Weg. Oft weiß man das ja auch schon ein bisschen selber, ne? So irgendwie, dass man sich da verrannt hat, dass man, was weiß ich, mit dem, was einen vielleicht geärgert hat, falsch umgeht, dass man falsche Entscheidungen in bestimmten Lebenssituationen trifft. Und eine Gnadengemeinschaft, da ist sozusagen jeder im gleichen Boot und weiß das auch und spricht das aus. Ich glaube, Gnadengemeinschaft lebt davon, dass Menschen aussprechen und dass sie ehrlich sind. Ich weiß nicht, wie ihr so als Gruppe, als Gemeinde unterwegs seid und wie ehrlich ihr voneinander sein könnt, auch mit Dingen, die jetzt nicht so super laufen. Das ist, wenn ihr sowas erlebt, ist ein großer Schatz. Bewahrt euch das. Und das, was hier auch aus meiner Sicht so aus reiner Gnade gesprochen ist, in diesem Versen, das ist eine ganz große Güte. Eine Güte, mit der ein Mensch einem anderen nachgeht, geduldig, freundlich. Also das wo ein klares Wort, wo eine Zurechtweisung, wo vielleicht auch ein Zaunfall mal nötig ist, um dem anderen zu sagen, hallo, merkst du eigentlich, wie du da unterwegs bist und was du gerade tust? In diese ganze Sprache, bis in die Sprache hinein dieser Verse wird deutlich, wir wollen das, was wir tun, in einer ganz großen Güte und Gelassenheit und voll Barmherzigkeit sagen und gehen. Und das drückt sich bis in unsere Sprache aus und das drückt sich aus, auch in dem, wie wir darüber reden, wenn derjenige nicht dabei ist. Es drückt sich in ganz vielen dieser Bereiche aus, ob wir in Güte und Barmherzigkeit unterwegs sind. Und das ist ein ganz wichtiger Maßstab, ob wir Gnadengemeinschaft sind miteinander. Meine Frage an dich ist, ob du tendenziell eher an diesem Tisch sitzt oder an dem. Und das meine ich jetzt nicht nur bezogen auf dieses Thema, zugegebenermaßen vielleicht nicht so ganz angenehmes Thema, wie gehen wir mit Störungen oder mit Abweichlern oder so, wie immer man das bezeichnen möchte, um. Sondern ich meine so auch generell, wenn du mehr aus dem Galaterbrief vielleicht gelesen hast, wenn du hier verschiedene Predigten zugehört hast, wäre meine Frage auch, an welchem Tisch sitzt du überwiegend? Und ist dir, also ich sag mal so, wenn du in deinem Leben ganz viel Muss erlebst, das Leben ist schon anstrengend genug, Christ sein muss ich auch noch, ne? Ist schon hart. Und das muss ich tun. Oder wenn du ganz stark vor dir herträgst, so oder so muss es laufen, muss es sein, das ist immer verdächtig, dass es letztlich auch in diesen Bereich hineingehört. Ich glaube nicht so sehr, dass man sehen kann, ob jemand am Tisch der Religion oder der Gnade sitzt, weil da ist weniger entscheidend, was du tust, sondern wie du es tust, in welcher inneren Freiheit du es tust. Hier will ich das tun. was ich tue. Und es, ich lebe nicht aus dem Zwang oder aus dem Muss, sondern ich lebe daraus, dass ich gerne mit Jesus unterwegs bin und in Freiheit ihm gehören will und das tun will, was er, was ihm Anliegen ist. Und hier ist stärker die Frömmigkeit zu Hause und das Fassadenchristentum ist eher das Zuhause, was, wo sozusagen so das Drumherum stimmen muss, die Fassade stimmen muss. Hier geht es viel um Regeln und Gesetze und bloß nichts falsch machen. Und hier geht es darum, in Gemeinschaft mit Jesus Christus zu sein. Und insofern interessiert mich einfach für dich, das kannst du für dich selber beantworten. Vielleicht bist du in unterschiedlichen Lebenssituationen auch unterschiedlich da unterwegs, aber ich wünsche dir sehr, dass du nicht am Tisch der Religion sitzen bleibst, weil das wäre fatal. Das würde nämlich bedeuten, dass du letztlich, das ist die Botschaft des Galaterbriefes, dass du aus deiner eigenen Kraft und aus deinen eigenen Ressourcen versuchst zu leben. Und dass du der Lüge aufsitzt, du könntest Gott gefallen durch das, was du tust. Das ist eine fette Lüge. Und wenn du am Tisch der Gnade sitzt, dann kannst du fröhlich sagen, ich schaffe das nicht. Ich kann Gottes Willen nicht tun, aber ich bin gerne mit Jesus unterwegs und ich weiß, dass er das, was für mein Leben zählt, schon errungen hat für mich. Amen.